Aber die Kleineren, denke ich, die können auch gut verstehen. Und sie heißt ein Glas Milch. Und sie ist tatsächlich passiert. Es ist nach einer wahren Begebenheit, die in einer ähnlichen Zeit spielte wie die Geschichte, die wir eben gehört haben. Und zwar geht es dort um den Medizinstudent, Howard Kelly heißt er, und er war ziemlich knapp bei Kasse. Um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, ging er von Tür zu Tür und versuchte so Kleinmöbel im Auftrag eines Ladens zu verkaufen. Aber das lief überhaupt nicht gut. An einem Dienstagnachmittag, er hatte schon von morgens an gearbeitet und schon an dutzenden Türen geklingelt, hatte er noch überhaupt nichts verkauft und deswegen hatte er auch überhaupt kein Geld in der Tasche. Sein Magen knurrte aber und er hatte nichts Essbares dabei. Er wühlte so in seinen Jackentaschen und er fand gerade mal ein 10-Cent-Stück. Damit würde er auch in einem Laden nichts bekommen, was seinen Hunger stillen könnte. Also entschloss er sich, bei dem nächsten Haus um etwas zu bitten. Doch als dort eine sehr hübsche Frau die Tür öffnete, verließ ihn der Mut. Anstatt um eine Mahlzeit bat er nur um ein Glas Wasser. Diese Frau sah, dass er hungrig war und brachte ihm ein großes Glas Milch. Er trank es langsam aus und fragte, was bin ich Ihnen denn dafür schuldig? Nichts, antwortete sie. Mama hat uns beigebracht, uns für Freundlichkeit nicht bezahlen zu lassen. Er antwortete, dann danke ich Ihnen von Herzen. Als er dieses Haus verließ, fühlte sich der Student nicht nur körperlich gestärkt, sondern er schöpfte auch neuen Mut für seine Aufgabe. Er war nämlich kurz davor, aufzugeben. Und dann hätte er auch sein Studium nicht finanzieren können. Einige Jahre später, wir drehen jetzt ganz kräftig an der Uhr, da wurde diese junge Frau, die ihm das Glas Milch geschenkt hatte, ernsthaft krank. Die Ärzte in ihrem Ort, die wussten nicht mehr weiter und schickten sie in die nächste Großstadt und baten die Spezialisten, sich um diesen Fall zu kümmern, dass die Behandlung dieser seltsamen Erkrankung übernehmen. Und Dr. Howard Kelly wurde gerufen, um sich diese Patientin anzusehen. Als er den Namen der Stadt hörte, aus der sie kam, da erinnerte er sich, dass er dort während des Studiums gewohnt hatte und auch diesen Haus-zu-Haus-Job gemacht hatte. Er stand sofort auf und machte sich auf den Weg zu ihrem Zimmer. In seinem weißen Kittel trat er an ihr Bett und erkannte sie sofort. Sie schlief. Dann ging er in sein Büro zurück, fest entschlossen, sein Bestes zu geben und ihr Leben zu retten. Von diesem Tag an kümmerte er sich mit ganz besonderer Aufmerksamkeit um diesen Fall. Nach einem langen Kampf mit vielen Komplikationen gelang endlich der Durchbruch und diese Frau wurde geheilt. Dr. Howard Kelly wies an, dass die abschließende Rechnung zuerst ihm zur Prüfung vorgelegt würde. Er sah nur kurz darauf, schrieb eine Bemerkung an den Rand und schickte die Rechnung ins Krankenzimmer. Die Frau dort, die fürchtete sich davor, diesen Brief zu öffnen, weil sie sicher war, dass sie bestimmt den Rest ihres Lebens damit verbringen müsste, diese Rechnung vollständig abzahlen zu können. Endlich öffnete sie den Umschlag. Etwas Handgeschriebenes auf dem Rand der Rechnung fesselte sofort ihre Aufmerksamkeit. Sie las die Worte, vollständig bezahlt mit einem Glas Milch, gezeichnet Dr. Howard Kelly. Tränen der Freude schossen ihr in die Augen und ihr Herz betete voller Freude, danke, mein Gott, dass deine Liebe durch die Herzen und die Hände von Menschen ausströmt. Gottes Liebe strömt durch die Herzen und die Hände der Menschen. Dieser Gedanke wird uns heute durch die Predigt begleiten. Überschrieben habe ich sie mit Sei ein Segen. Und dabei wollen wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Was ist das eigentlich, Segen? Warum soll ich ein Segen sein? Für wen und wie mache ich das? Und wozu führt das? Vor allem soll das eine Predigt sein, die dich motiviert, Segen zu empfangen und Segen auszuteilen, ein Segen zu sein. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist das eigentlich, Segen? Der Wortherkunft nach stammt Segen von dem lateinischen Wort signare ab, was so viel heißt wie mit dem Zeichen versehen. Und gemeint ist hier mit dem Zeichen des Kreuzes versehen. Es geht darum, dass Personen oder auch Sachen Anteil an göttlicher Kraft und Gnade bekommen sollen. Von der Bedeutung her entstammt dieser christliche Begriff Segen aus dem lateinischen Wort Benedictio. Das bedeutet, jemanden Gutes von Gott her sagen. Das Wort besteht ja aus bene, das ist gut, und das Dictio kommt von dicere, zusprechen, also jemanden Gutes von Gott her sagen. Ziel des Segens ist die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Wir halten also fest, der Segen, der kommt von Gott her. Und wir Menschen, wir dürfen ihn austeilen. Und davon finden wir jede Menge Beispiele in der Bibel. Ich habe mal nachgeschaut, wo denn das erste Mal in der Bibel gesegnet wird. Und die Frage gebe ich mal an euch. Wer wird als allererstes gesegnet? Wenn ihr eure Bibel dabei habt, wahrscheinlich ist das schon auf der ersten Seite zu finden. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 22 finden wir es. Es sind die Tiere. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. 6 Verse weiter sind dann ja auch die Menschen da und werden in ganz ähnlicher Weise gesegnet. Aber dabei, bei dieser ursprünglichen Segnung, belässt es Gott nicht. Immer wieder segnet er Menschen und fordert sie auch auf, selbst Segen zu sein. Zum Beispiel Abraham im 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen, und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und daher habe ich den Titel der heutigen Predigt entnommen. Du sollst ein Segen sein. Sehr bekannt auch der priesterliche bzw. der aaronitische Segen, den wir im 4. Mose Kapitel 6 finden. Der Herr sprach zu Mose: Sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen die Israeliten mit diesen Worten segnen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nahe und gebe dir Frieden. So sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen, und ich selbst werde mein Volk dann segnen. Auch hier sehen wir wieder ganz deutlich, der Segen kommt von Gott, aber die Menschen sind beauftragt, ihn zuzusprechen. Der Segen Gottes war im Alten Testament etwas sehr Handfestes. Da geht es zum Beispiel darum, dass das Vieh auf der Weide sich vermehrt, dass die Ernte reichlich ausfällt, dass Gott gegen Feinde, die mit Schwert, Pfeil und Bogen anrücken, helfen wird, dass er Nachkommen schenkt. Und so segnet Gott auch heute noch. Im Neuen Testament bekommt der Segen aber einen neuen Schwerpunkt. Es wird betont, dass Gott unseren inneren Menschen entwickeln möchte, sodass er ihm ähnlicher wird. Sein größter Segen besteht darin, dass er Jesus Christus für uns am Kreuz gegeben hat und dass dadurch der Zugang zu ihm frei geworden ist und dass wir das, was uns von ihm trennt, loswerden können. Das steht so in Epheser 1, Vers 3. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. In anderen Übersetzungen steht hier gesegnet. Und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Deswegen hat Segen ganz viel mit dem Kreuz zu tun. Und davon sollen wir weiter sagen. Das ist die Nachricht, die die Menschen brauchen, damit sie ihnen zum Segen wird. Eigentlich ist doch damit auch schon die zweite Frage beantwortet, warum wir ein Segen sein sollen. Die Menschen sollen von Gottes Angebot erfahren, durch uns. In Korinther 9, Vers 23 sagt Paulus: Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Erfahren denn die Menschen von uns die rettende Botschaft oder sind wir mehr mit uns selbst beschäftigt? So die ganze Organisation unserer Gemeinde und die Beschäftigung mit uns selbst, die binden unsere Kraft. Ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber es ist bestimmt der Bärenanteil. Mindestens ein Drittel aber sollte hinaus in die Gesellschaft, noch besser die Hälfte oder noch mehr, eigentlich so viel wie wir können. Warum? Vieles können wir durch alle Ewigkeit hindurch tun, da läuft uns nichts weg. Aber was die Welt betrifft, da gibt es jetzt einen Job für uns und der geht auch nur jetzt. Und da gibt es einen zu spät, denn Menschen gehen verloren. Deswegen gehört dieser Auftrag an die Welt ganz eindeutig in den Vordergrund. Wir sollen Licht und wir sollen Salz sein und dadurch ein Segen. Wir können kein Segen für andere sein, wenn wir nur im frommen Ghetto leben. Warum? Ja, wie kommt man denn zum Glauben? Man muss von ihm gehört haben. Es muss also jemand da sein, der uns von Gott erzählt. Und damit diesem jemanden zugehört wird, muss eine Vertrauensbasis da sein. Und die bekommen wir nicht zu den Menschen, wenn wir im frommen Ghetto bleiben. Und wenn du glaubst, du kannst das nicht, weil du nur so wenig weißt und du so wenig kannst, wenn du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch doch mal, ein Auge zuzubekommen, wenn eine Mücke mit dir abends im Raum ist. Und unterschätze die Möglichkeiten des Heiligen Geistes nicht. Der kann aus wenig ganz viel machen. Wenn du bereit bist, das, was du hast, zu teilen, dann wird es mehr. Das gilt insbesondere auch für deine Kenntnisse in der Bibel. Wenn du das weitersagst, was du schon weißt, dann wird auch deine Erkenntnis wachsen. Das geht ganz automatisch. Wenn du dir Gedanken für jemanden machst, wie du jemandem etwas erklären möchtest, dann durchdringst du das auch viel tiefer. Ich erlebe das immer wieder. Auch, dass Gott mir im richtigen Moment zusätzliche Texte, Zitate, Geschichten oder Veranschaulichungen schenkt. Die kommen oft wie gerufen. Und Gott hat uns mit der Bibel etwas an die Hand gegeben. Das ist so ähnlich, wie Eltern es machen, die mal für einen Abend oder für ein Wochenende ihre Kinder zu Hause alleine lassen müssen, also die halbwüchsigen Kinder. Dann bereiten die Eltern doch alles gut vor. Dann liegen da überall Zettel, was zu tun ist, wie was funktioniert, am Kühlschrank klebt, wie das Essen zuzubereiten ist, damit die Kinder sich gut versorgen können und damit es ihnen gut geht. Und sowas Ähnliches hat Gott mit seiner Bibel uns auch bereitet, nur mit dem Unterschied, dass er uns nie alleine lässt. Wenn du nicht darin liest, dann fällt es natürlich auch schwer, selber von dem Segen, der darin zu finden ist, zu profitieren. Du verpasst persönlichen Segen und es fällt auch schwer, die rettende Botschaft weiterzusagen. Das Fatale ist doch, dem Widersacher ist es ziemlich gut gelungen, viel Schönes, was wir in der Bibel finden, negativ darzustellen. Was eigentlich zu unserem Schutz gedacht ist, das stellt er so als auferlegten Verzicht dar. Und was nützlich ist, als unangenehme Pflicht und Belastung. Segen zu sein heißt hier, die ursprüngliche Bedeutung wiederherzustellen, damit das Wort Gottes zum Segen werden kann. Was wissen die Menschen denn von dem, was wir glauben? Wie schätzt du das ein? Meinst du, dass die Menschen uns eher sagen können, wogegen wir sind oder wofür? Ich befürchte eine ziemlich unbefriedigende Antwort. Ich bin davon überzeugt, wenn wir bekannter dafür wären, was wir unterstützen, als für das, was wir ablehnen, dann hätten wir auch eine gewichtigere Stimme. Dazu passend habe ich neulich etwas gelesen, ich denke, es war in Adventisten heute, da stand, wie wohltuend wäre es, wenn wir in unseren Gemeinden Konflikte und ihre Bewältigung nicht danach beurteilten, ob wir persönlich Recht oder Unrecht bekommen haben oder danach, ob sie Unannehmlichkeiten bereiten oder nicht, sondern allein daran, ob sie auf Gottes Wort bauen und der Ausbreitung des Evangeliums dienen. Und dann wird auch ein Fazit genannt, die Gemeinden sollten in der Öffentlichkeit stärker und profilierter das Evangelium durch Wort und Tat verkündigen, damit es wieder zum Thema in unserer Gesellschaft wird. Nur so können Menschen wirklich erkennen, was Christsein bedeutet. Wir müssen an dieser Stelle die Konfliktscheu abbauen, die vielen persönlichen Konflikte dagegen, die wir uns leider noch immer in den Gemeinden leisten, sind, um der Sache Jesu willen abzustellen. Ich denke, da ist sehr viel Wahres dran. Und eine Kurzformel dieses längeren Ausschnitts könnte zum Beispiel lauten: Predige überall, wo du hingehst, das Evangelium. Und wenn es sein muss, dann benutze Worte. Und im 1. Johannesbrief 3, Vers 18 können wir lesen: Unsere Liebe darf sich nicht nur in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das finde ich sehr schön, denn es geht hier um Taten, die eine Wirkung haben, die eine segnende Wirkung haben. Und deswegen schauen wir uns jetzt einige Beispiele an, für wen wir das wie machen könnten. Oder fragst du dich noch immer, warum soll ich denn ein Segen für andere sein? Reicht es denn nicht, wenn ich eine gute Beziehung zu Gott habe und diese pflege? Gegenfrage: Was bringt es, wenn du sagst, ich wachse in der Liebe Gottes, aber manche Leute, die kann ich eben nicht ausstehen, die sind mir egal. Das passt nicht zueinander. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, das ist etwas, was zusammengehört. Wenn man es ganz stark verdichtet, dann haben wir doch eigentlich zwei Aufgaben in dieser Welt: zur Ehre Gottes zu leben und Hilfe für unsere Mitmenschen zu sein. Mutter Teresa drückt es so aus und hat es so praktiziert: Lass nicht zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Oder etwas länger ausgedrückt: Gutes tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Offen sein, einfühlsam, unkompliziert. Schenke heute einem Menschen deine ganze Aufmerksamkeit. Zeig dort Interesse, wo andere wegschauen. Frage, höre, ermutige, danke. Gib mit dem Herzen, nicht nur mit der Hand. Stimm nicht ein, wenn über andere in deren Abwesenheit schlecht geredet wird. Sei ein Segen für die Menschen um dich herum. Lege vor anderen deinen Umhang ab, damit der Pfad des Lebens weicher ist. Mach das Leben weich. Es ist nicht gewieft, hart zu sein. Härte ist, Zäune und Gräben aufziehen, wohingegen sie für keinen anderen Nutzen gibt, als das Leben außen vor zu halten. Liebe deine Ideale und liebe die Menschen, die diesen Idealen nicht gerecht werden. Liebe die Menschen, die das Leben nicht so sehen, wie du es tust. Suche das Verbindende, nicht das Trennende. Wenn du sonst nichts tun kannst, vertraue auf die Kraft des Gebetes. Betende Menschen bringen eine heilende Energie in die Welt. Überlege, wem kann ich zum Segen werden? Fangen wir mal an mit der Familie. Bist du damit gesegnet, dass deine Familie mit dir zusammen auf dem Weg zu Gott ist? Du glücklicher. Und wenn nicht, dann soll deine Familie durch dich gesegnet sein. Du sollst nicht nur die Post reinholen zu Hause, du sollst selbst ein Brief Christi sein, der täglich gelesen kann, bis er eines Tages wirkt. So heißt es auch im 2. Korintherbrief: Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Und in Galater 6, Vers 10 finden wir einen anderen Schwerpunkt. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Das heißt also, wir sollen ein Segen für unsere Gemeinde sein. Das heißt, ein Auge für deine Geschwister haben oder ein Ohr oder eine Hand, je nachdem, was gerade angesagt ist. Und für deinen Dienst, den du hier in der Gemeinde tust, heißt das: Stell dir vor, wenn du ihn hier tust, dass Jesus persönlich anwesend wäre. Und das Besondere dabei ist, Jesus ist persönlich anwesend. Über Gemeinden der ersten Christen wird berichtet: Überhaupt war die Gemeinschaft miteinander ungewöhnlich, herzlich und intensiv. Die Christen hielten die ganze Versammlung für sinnlos, wenn kein liebevolles Miteinander gelang. Wir können miteinander und füreinander beten. Ich denke, ich werde mal ein Staffelholz besorgen und darauf schreiben, bitte bete mich für mich, bitte bete für mich in dieser Woche. Dann können wir das Woche für Woche weitergeben, von Hand zu Hand, dass wir immer sozusagen wissen, dass jemand für uns betet. Das lenkt auch den Blick auf den Segen, den du selber brauchst. Frage dich, wo brauche ich in nächster Zeit selber Segen? Bitte Gott darum oder jemanden, dass er diese Fürbitte für dich leistet. Oder denken wir an die Arbeitskollegen. Vor einigen Jahren, da ging es mir so ähnlich wie dir, Michelle. Da war von einem Tag auf den anderen quasi Schluss. Da war ich ein Fusionsopfer und habe hautnah am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn man plötzlich seinen Arbeitsplatz verliert, weil eine größere Firma daherkam und den eigenen Arbeitgeber schluckt und alle Arbeitsplätze vor Ort vernichtet. Schon während dieser Zeit, also von einem Tag auf den anderen war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war von einem Tag auf den anderen klar, dass es ein Ende gibt, schon während dieser Zeit konnte ich den Kollegen von meinem Gottvertrauen erzählen und letztendlich ist doch alles gut geworden. Und Jahre später war ich in einer vergleichbaren Firma eingesetzt und just in dem Moment, also dort war ich freiberuflich tätig und just in dem Moment brach dort auch die Nachricht einer feindlichen Übernahme herein. Und die Menschen waren genauso panisch, wie ich es vorher schon erlebt hatte und ich konnte sie aus meiner Erfahrung heraus in ihrer Existenzangst beruhigen und ihnen erzählen, wie alles gut werden kann. Gott schenkt uns ein weiches Herz, damit wir Menschen in ihrer eigentlichen Not entdecken, in ihrer Distanz zu Gott und anderen Nöten, die daraus entspringen. Auch Jesus hatte so ein weiches Herz. Wie oft wird in der Bibel geschildert, dass er eine Not sah und dass es ihn jammerte? Er zeigt Mitgefühl und er hilft. Und daran knüpft er gar keine Bedingungen. Er hätte ja auch sagen können, nun bekehr dich mal und dann gucke ich mal, was ich für dich tun kann. Nein, er hat sich sofort persönlich eingesetzt, hat geholfen und hat geheilt. Und ich bin mir sicher, wer so Jesus erlebt hat, der hat dann auch dessen Botschaft verstanden. Wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, dann lernen wir diesen Blick für den anderen. Und er kann auch sehr heilsam für uns selbst sein. Ich weiß von einem Pastor, der Leute, die mit ihrem Schicksal über die Maßen hadern, dass er sie mitnimmt bei seinen Krankenbesuchen in die Krankenhäuser und auch in die Hospize und bringt sozusagen diese Menschen miteinander, dass sie ins Gespräch kommen. So nach dem Motto, der beste Weg, die eigenen Probleme zu überwinden, ist, jemanden anderen bei seinen Problemen zu helfen. Und das funktioniert. Oder denken wir an ein Kind, dessen Freund sich auf dem Spielplatz ein blutiges Knie geholt hat und der Erste sagt ganz selbstverständlich, komm, ich bring dich zu meiner Mutter, die klebt dir da ein Pflaster drauf und da kriegst du noch eine Limo und dann geht es dir bestimmt besser. So ein tiefes Vertrauen wünsche ich mir, dass wir es auch zu Jesus haben und dass es unser tiefstes Bedürfnis wird, jeden, der uns irgendwie in die Quere kommt, den wir mit Gottes Augen sehen, irgendwie auf irgendeine Weise näher zu Jesus zu bringen, so wie dieses Kind seinen Freund zu seiner Mutter bringt. Einfach, weil er diese Ahnung hat, die Mutter kann helfen, die macht das irgendwie wieder gut. Und das soll unsere Vorstellung sein, wenn wir Menschen zu Jesus bringen, in dieser tiefen Gewissheit, dass er sich kümmern wird, weil er sich auf das Verarzten, aufs Beste auskennt. Jesus will allen Bedürfnissen und Nöten in dieser Welt begegnen. Er will Wunden auswaschen, sie verbinden. Er will trösten, er will beruhigen. Er will die Menschen aufrichten und ermutigen. Er will, dass sie gesegnet sind und unter seinem Segen bleiben. Das können wir immer wieder tun, segnen. Wenn wir uns nicht trauen, aktiv zu sein und auf die Menschen zuzugehen, dann können wir im Stillen für sie bitten und sie segnen. Oder wir legen Kärtchen aus, nehmen Jesuskarten zum Beispiel. Dafür muss man nicht mutig sein. Was machst du mit deinem Zeichen der Zeitheft? Kommt das ins Altpapier? Wie schade. Lass es doch einfach zufällig an dem Platz in der U-Bahn liegen, wenn du aussteigst und bitte Gott darum, dass es jemand findet, für den dies zum Segen werden kann. Möglichkeiten gibt es viele. Schaut mal hinter mich. Im Supermarkt zum Beispiel, da kannst du sowas aufhängen am schwarzen Brett. damit Hoffnung und Liebe unter die Menschen bringen. Apropos Supermarkt, ich habe von einem Mann gehört, der macht das an der Supermarktkasse so, also der segnet an der Supermarktkasse und das macht er so, er nimmt etwas vom Einkauf des Hintermanns, zum Beispiel eine Tüte Äpfel, und sagt dann zu der Kassiererin, das geht mit auf meine Rechnung. Und in der Regel ist der Hintermann oder das alte Mütterchen oder wer immer da steht, völlig verblüfft und sagt, aber Sie kennen mich doch gar nicht. Dann sagt er, das ist ein kleiner Händedruck vom lieben Gott. Was glaubt ihr, an was die beschenkte Person in dem Moment denkt, wo sie einen Apfel zur Hand nimmt und davon isst? Oder noch eine Sache, die im Supermarkt geht und die eine Bekannte von Corinna praktiziert. Es gibt ja immer so Leute, die fahren einem so mit dem Einkaufswagen in die Hacken. Und selbst wenn man schon mal gesagt hat, so, dass man doch mal bitte aufpassen möge, zack, hat man wieder Schmerzen an der Achillessehne. Und ihr könnt euch vorstellen, da kann ganz schön ein Toben in einem halt entstehen. Aber diese Bekannte von Corinna, die macht es halt so, die segnet die Menschen innerlich. Und dann setzt sich was ganz anderes frei, auch in einem selbst, halt segnen statt zu fluchen. Und da hat was ganz anderes die Oberhand, ja, im Inneren. Klar, das ist nicht einfach und das will auch geübt sein. Und damit sind wir auch schon bei einer sehr großen Herausforderung. Lukas schreibt es so oder zitiert es so, euch allen sage ich, also Jesus Zitat, liebet eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen und betet für alle, die euch beleidigen. Das klingt nicht einfach, aber auch in Petrus finden wir Ähnliches. Da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst, dass Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Eine kurze Geschichte dazu. Sie heißt, geben, was man hat. Ein Mann kam einst in eine Stadt, doch niemand schenkte ihm Beachtung. Es gelang ihm, ein paar junge Leute um sich zu scharen, während die restlichen Bewohner ihn nicht ernst nahmen, ihn sogar verspotteten. Als er einmal mit seinen wenigen Schülern die Hauptstraße entlang ging, beschimpften ihn einige Männer und Frauen. Doch anstatt so zu tun, als höre er sie nicht, trat dieser Mann auf sie zu und segnete sie. Im Weitergehen wunderte sich einer seiner Schüler und bemerkte, diese Leute haben doch schreckliche Dinge gesagt und du antwortest ihnen mit schönen Worten. Da entgegnete dieser Mann, jeder kann nur das geben, was er hat. Wir finden auch eine Geschichte in der Bibel, die mich immer wieder beeindruckt. Sie handelt von einem syrischen Hauptmann. Für mich handelt sie aber eher von dem kleinen Mädchen, deren Name noch nicht einmal erwähnt wird. Sie war bei einem Beutezug geraubt worden und war nun Dienerin oder sogar Sklavin in dem Haus des Hauptmannes. Vielleicht hat sie mit ansehen müssen, wie ihre Eltern umgebracht wurden bei diesem Beutezug oder wie ihr Haus in Brand gesteckt wurde. Nach menschlichem Ermessen hätte sie allen Grund gehabt, nicht zum Segen für den Hauptmann zu werden, der an Aussatz litt. Sie erinnerte sich aber daran, wo er Heilung finden könnte, und es war für sie selbstverständlich, den entscheidenden Hinweis zu geben. Und so konnte der Hauptmann geheilt werden. Corrie ten Boom sagt, wenn wir unsere Feinde lieben, tauchen wir in den großen Strom der Liebe Gottes durch Jesus Christus ein. Und damit sind wir auch bei der letzten Frage, wohin das denn führt, wenn wir so leben. Wir tauchen in einen großen Segenstrom Gottes ein. Durch den Propheten Jesaja lässt Gott in Kapitel 44, Vers 3 sagen, denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Wir können also einen Fingerhut davon haben und der hält vielleicht noch nicht mal dicht, der hat ja, soweit ich weiß, Löcher. Oder wir können Eimer davon haben. Oder noch größere Gefäße. Wir können uns in den Segens- und Liebesstrom Gottes stellen. Und so stelle ich mir das vor, und dieses Bild möchte ich euch auch mitgeben. Wie bei einem sogenannten römischen Brunnen. Das Wasser, im übertragenen Sinne der Segen, kommt durch die Steigleitung oben raus und füllt die erste Schale. Im übertragenen Sinne bist das du. Und wenn die Schale gefüllt ist, dann fließt das Wasser über den Rand in die nächste Schale, bis diese gefüllt wird und so weiter. Jede Schale gibt weiter an die nächste, ohne dabei selber leer zu werden. Vielleicht hast du ja auch schon mal so eine Pyramide aus ganz vielen Gläsern gesehen, wo man ganz oben hineingießt und dann fließt das immer weiter in dutzende Gläser. So soll unser Leben sein, wie so eine Schale oder so ein Glas, das Gott täglich mit seiner Liebe und seinem Segen füllt. Und wir behalten es nicht für uns, sondern wir geben es weiter und laufen selbst nicht trocken dabei. Mit Wasser ist es doch so, wenn deine Hand offen ist, dann fließt dir alles entgegen. Und wenn du sie schließt, greifst du ins Nichts. Ein letzter Gedanke noch zu einem ganz besonderen Segen, den wir haben. Der Segen durch den Sabbat. Für uns heute bedeutet das Woche für Woche eine herrliche Auszeit von allem Alltäglichen, vom Stress, von der Hektik. Was für eine Kostbarkeit haben wir dort? Und auch hier besteht wieder die Gefahr, die ich vorhin ansprach, dass die Menschen um uns herum nur von uns wissen, was wir alles am Sabbat nicht machen. Dabei sollten sie viel lieber wissen, was das für ein Segen ist. Da müssen wir wirklich lernen, anders Zeugnis zu geben und diesen Segen, der darauf liegt, zu betonen. Wie viele Burnouts könnten verhindert werden, wenn mehr Leute das praktizieren würden und manches mehr? Im dritten Buch Mose finden wir zudem das Sabbatjahr, das Erlassjahr und das Jubeljahr. Das Sabbatjahr bedeutete, dass man in jedem siebten Jahr auch den Acker ruhen ließ, sich also nicht selbst versorgte, sondern auf Gott vertraute, dass er genug wachsen lassen würde, dass man davon leben kann. Und das Erlassjahr bedeutete, dass man wusste, dass man seine Schulden loswerden würde, dass die einen nicht ewig belasten und plagen würden, sondern dass man Befreiung von dieser Last erleben würde. Ebenso die Sklaven im Jubeljahr, das nach 7 mal 7 Jahren dran war. Am Ende der Mühsal war man frei. Doch den größten Jubel und damit den größten Segen, den haben wir noch vor uns. Denn Sabbat heißt auch, am Ende der Mühsal sind wir bei Gott. Irgendwann feiern wir mit ihm ewigen Sabbat. Und ich finde, einen größeren Segen kann es gar nicht geben. Und ich wünsche mir, dass wir alle dabei sind und mit uns alle, die wir gern haben. Deswegen sei ein Segen und setz dich für dieses Ziel ein, auf deine persönliche Art und Weise. Amen.